ARD. Gino Bartalis Brustkorb hebt und senkt sich. Er atmet schwer, aber gleichmäßig. Noch knapp 50 Kilometer, dann hat er sein Ziel erreicht. Assisi, das kleine Pilgerstädtchen in Umbrien, mitten in Italien. Es ist heiß, die Sonne brennt auf seiner Haut. Überall, wo er keine Kleidung trägt, hat sich ein Film aus Schweiß und Staub gebildet. Doch Bartalis Blick geht stur geradeaus und seine Beine treten und treten und treten. Vor 5 Stunden ist er in Florenz losgefahren. In rund 2 Stunden wird er ankommen. Insgesamt 180 Kilometer. Manche halten es für eine Qual, was sich Bartali da antut. Doch es gibt nichts, was er lieber und öfter tut, als Rad zu fahren. Bei Wind und Wetter, guter und schlechter Laune, im Frieden und im Krieg. Bartali fährt. Oder besser, er trainiert. Er will sich fit halten für sein Comeback. Fit halten für den Tag, an dem dieser ganze Wahnsinn ein Ende nimmt.
Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?
Die Strecke von Florenz nach Assisi ist von Hügeln durchzogen. Ein dauerndes Auf und Ab. Bartali kommt vorbei an Weinbergen und Dörfchen, an kleinen und großen Flussmündungen, an Klöstern und Kapellen. Es gibt vermutlich keinen Menschen in Italien, der besser weiß, wie man von Florenz nach Assisi kommt. Bartali kennt jeden Feldweg, jedes verwinkelte Gässchen, jede nur erdenkliche Route. Er variiert seine Fahrten oft und fährt fast nie auf dem gleichen Weg hin wie zurück. Es ist wichtig, dass er das tut, denn...
Stopp!
Bartali schaut auf. Er hat den Ortseingang von Terontola erreicht und war so sehr in Gedanken, dass er die 2 uniformierten Gestalten nicht bemerkt hat, die rechts neben ihm in einer Seitenstraße postiert sind. Er ist hier schon oft vorbeigekommen. Dieser Kontrollpunkt muss neu sein. Bartali kommt zum Stehen und schaut in 2 grimmige Gesichter. Beide Männer sind jung, wie er, keine 30. Sie halten jeweils ein Gewehr in der Hand. Und als sich ihnen der Größere der beiden nähert, erkennt er das Symbol auf seinem grau-grünen Stahlhelm. Ein Reichsadler. In der Mitte ein Hakenkreuz. Das hier sind keine Italiener. Es sind Deutsche. Wehrmachtssoldaten.
Absteigen bitte.
Bartali steigt von seinem Rad. Er lehnt es gegen die nächste Hauswand, atmet noch einmal durch. Dann dreht er sich um.
Guten Tag, die Herren.
Guten Tag.
Der Soldat mustert Bartali von Kopf bis Fuß. Als er ihm ins Gesicht schaut, kneift er die Augen zusammen und verweilt einen Moment. Dann wandert sein Blick zu dem Fahrrad hinter Bartali.
Schönes Teil. Wohin geht's damit in dieser Hitze? Und wo kommen Sie her?
Ich bin in Florenz losgefahren und mein Ziel ist Assisi.
So, so. Sportlich, sportlich.
Wieder fixiert der Soldat Bartalis Augen. Er wirkt misstrauisch. Bartali versucht, ruhig zu bleiben. Er hat sich direkt vor sein Fahrrad gestellt und versucht, seinen Sattel zu verdecken.
Zeigen Sie mal Ihren Ausweis.
Bartali greift in seine Seitentasche. Während er nach seinem Ausweis kramt, tigert der Soldat um ihn und sein Fahrrad herum.
Hier, bitte sehr.
Mit der rechten Hand greift der Soldat nach dem Ausweis und beginnt ihn zu studieren. Währenddessen streift seine linke über den Lenker des Fahrrads, über den Rahmen und schließlich über den Sattel. Bartalis Körper versteift sich. Er hält den Atem an. Dann stockt der Gang des Soldaten.
Ich wusste es, Wilhelm. Ich wusste es.
Was denn?
Das ist Gino Bartali.
Gino wer?
Bartali, der Tour de France-Sieger.
Die Soldaten starren Bartali an. Der setzt ein schüchternes Lächeln auf. Teils erzwungen, teils aus echter Erleichterung.
Ja, ich bin Gino Bartali.
Signore Bartali. Es ist mir eine Ehre. Ich bin ein großer Fan. Dürfte ich um ein Autogramm bitten?
aber natürlich.
Wie Sie die Bergetappe von Digne-les-Bains nach Briançon angegangen sind, ich glaube, das werde ich nie vergessen. Wahnsinn!
5 Minuten später sitzt Bartali wieder auf dem Rad Richtung Assisi. Alles gut. Doch ein klein wenig Unbehagen bleibt. Er mag es nicht, erkannt und bewundert zu werden, nur weil er schneller Fahrrad fahren kann als andere. 1938 hat er die Tour de France gewonnen. Seither kann er im Radsportverrückten Italien quasi nicht mehr vor die Türe gehen, ohne erkannt zu werden. Er ist ein nationaler Held. Doch seit 1939 der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, kann er keine bedeutenden Rennen mehr fahren. Stattdessen verbringt er seine besten Sportlerjahre mit Trainingsfahrten zwischen Florenz und Assisi. Einerseits frustrierend. Andererseits sind diese Fahrten die vielleicht wichtigsten seiner Karriere. Zumindest seit 1943, seit die Nazis Norditalien besetzt haben. Systematisch verfolgen, deportieren und ermorden sie italienische oder nach Italien geflohene Jüdinnen und Juden. Bartali ist in Assisi angekommen. Er hält vor dem San Damiano-Kloster und klopft an die dicke, hölzerne Seitentür. Ein paar Sekunden vergehen, dann öffnet sich die Türe einen Spalt.
Hey Gino, komm rein.
Bartali schiebt sein Fahrrad durch die Türe und blickt in das besorgte Gesicht eines Mannes. Rufino Nicacci, der Priester des Klosters.
Hey Rufino.
Alles gut? Du siehst etwas mitgenommen aus.
Alles in Ordnung, nur ein kleiner Zwischenfall.
Was ist denn passiert?
Nichts, keine Sorge.
Bartali wendet sich von Rufino weg, hin zu seinem Fahrrad, zu seinem Sattel. Dann greift er in seine Seitentasche, holt einen Schraubenzieher hervor und beginnt, den Sattel abzumontieren. Danach steckt er einen Finger in die hohle Sattelstütze und zieht ein kleines Bündel hervor. Darin sind zusammengerollte Fotos.
Hier.
Rufino nimmt die Papiere mit einer Hand entgegen. Mit der anderen gibt er Bartali welche zurück.
Danke, Gino. Gino, was du da machst?
Lass uns nicht drüber reden.
Bartali bleibt noch einen Moment bei Nicacci, trinkt ein wenig Wasser und sammelt sich. Dann schnappt er sich sein Rad und fährt zurück Richtung Florenz. Zurück zu seiner Familie, zu seinen Kindern, seinen Freunden, die alle nichts ahnen. Niemand weiß von seinem Doppelleben, nicht einmal seine Frau. Erst seine Tagebücher werden lange nach seinem Tod offenbaren, was genau der große Radstar Gino Bartali getan hat und was ihn das gekostet hat. Wieder und wieder hat er sein Leben riskiert, um andere zu retten. Als Fahrradkurier des Widerstandes. Willkommen bei Changemakers. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichten von Athletinnen und Athleten, die weit über ihren Sport hinaus Einfluss genommen und Dinge bewegt haben. Die für etwas gekämpft und damit die Welt verändert haben. Das hier ist Episode 3. Gino Bartali und der Kampf gegen die Nazis. Teil 1.
Wenn wir irgendwann mal zusammen Rennen fahren, lass uns beide Titel gewinnen. Mal ich, mal du. Okay?
Sommer 1928. Dem 14-jährigen Gino Bartali tropft der Schweiß von der Stirn. Bartali sitzt auf einem klapprigen Fahrrad mit Rostflecken. Doch in seinem Kopf ist es ein nagelneues Sportrad. Windschnittig mit gebogenem Lenker und super smoothem Radlager. Ein Gerät, auf dem die großen Champions fahren würden. Alfredo Binda, der 5-fache Sieger der Giro d'Italia. Oder Ottavio Bottecchia, der 1924 als erster Italiener die Tour de France gewinnen konnte. Gino Bartali träumt davon, so zu werden wie sie. Und das Gleiche gilt für seinen Bruder Giulio, der so dicht hinter ihm fährt, dass er ihm fast in den Nacken atmet. Giulio ist 2 Jahre jünger, genauso radsportverrückt. Und von den vielen Jungen in der Gegend, die sich mit Gino messen wollen, ist er der Einzige, der halbwegs an ihm dranbleiben kann. Die beiden verbringen quasi jede freie Minute auf dem Rad. Warum, könnte man sich fragen. Doch es ist nicht so, als hätten sie hunderte Alternativen, hier in Ponte a Ema, nur einen Steinwurf entfernt von Florenz. Ponte Aema. Das ist eines von vielen kleinen italienischen Dörfchen, in denen die Uhren langsam und die Menschen konservativ ticken. Es ist umgeben von Weinbergen und Lavendelfeldern. Mitten hindurch schlängelt sich der kleine Fluss Ema, der dem Ort seinen Namen leiht. Es gibt keinen Marktplatz, kein Gasthaus, geschweige denn einen Sportplatz. Nur eine Kirche, eine Schule und drei Läden. Einen Friseur, einen Winzer und einen Fahrradmechaniker. Am 18. Juli 1914 wird Gino hier geboren. Seine Familie, Vater Torello, Mutter Giulia, sein Bruder Giulio und seine Schwestern Anita und Natalina leben zu sechst mitten im Dorf, in einem gelben Eckhaus mit grünen Fensterläden. Dort haben sie eine kleine Mietwohnung. Ihr Wasser holen die Bartalis direkt am Fluss, wie die meisten anderen hier. Auch sonst unterscheidet sich ihr Leben nicht wirklich von dem ihrer Nachbarn oder ihrer Vorfahren. Die Söhne machen, was die Väter schon gemacht haben. Die Töchter heiraten möglichst vielversprechend und gründen Familien. Wer in Ponte Aema geboren wird, der lebt vorbestimmt, ohne Spektakel oder Überraschungen. Wenn es für Jungen wie Gino eine Möglichkeit gibt, diesen vorgezeichneten Weg zu verlassen, ohne auf die schiefe Bahn zu geraten, dann auf dem Fahrrad. Im Italien der 1920er ist Radfahren Volkssport Nummer 1, vor allem in der Landbevölkerung. Dort setzt er die jahrhundertealte italienische Reittradition fort. Von einem Sattel auf den nächsten. Während Fußball damals vor allem den Eliten in den Städten vorbehalten ist, wird der Radsport im ländlichen Raum immer präsenter. Schuld daran ist vor allem der Giro d'Italia. Er ist neben der Tour de France und der Vuelta a España das bedeutendste Etappenrennen der Welt. Und in Italien so etwas wie Nationalheiligtum. 1936 schreibt der renommierte Sportjournalist Orio Vergani dazu im typischen blumigen Stil italienischer Gazetten.
Für viele Haushalte, verloren in den Bergen, für die Landbevölkerung, ertränkt von der Sonne, für viele Dorfbewohner, niedergelassen in den Hügeln, ist der Giro das einzige Spektakel des Lebens. Der flüchtige Blick auf eine abgelegene Welt, die von einer großen Stadt zur nächsten rauscht und ganz Italien zu einem einzigen Ring verbindet.
Noch wichtiger als der Giro sind aber seine Fahrer. Alfredo Binda, Ottavio Bottecchia, Giovanni Brunero. So gut wie alle Top-Athleten kommen aus der Arbeiterschicht, sind Söhne von Bauern, Minenarbeitern oder Holzfällern. Sie sind Berühmtheiten, verdienen gutes Geld und versprühen einen gewissen Glamour. Mit ihren futuristisch designten Rädern, den ausgefallenen Helmen und Sonnenbrillen, die aussehen wie Taucherbrillen. Für Jungen wie Gino Bartali sind Radstars die größten Identifikationsfiguren, die das Leben zu bieten hat. Vergani schreibt:
Diese Fahrer waren einmal ähnlich wie ihr. Und viele sind immer noch dasselbe wie ihr. Bauern, Tagelöhner, Bauarbeiter, Gärtner. Sie nahmen sich ein Fahrrad und auf dem Rücken dieses stählernen Pferdes eroberten sie die Welt. Jetzt erwarten die Städte sie und beanspruchen sie für sich, weil sie stark sind, weil sie den Staub und den Regen herausgefordert haben, weil sie gefallen sind und trotz Verletzung wieder aufstanden, weil sie die Berge erobert haben, weil sie gefahren sind, immer, ohne Pause, atemlos. Sie sind die Helden eines demütigen und aufregenden Wettbewerbs, die sich selbst zu Rittern der harten Arbeit gemacht haben.
Es ist also kein Wunder, dass sich im ländlichen Italien Tausende und Abertausende Kinder die Seele aus dem Leib radeln. Wie Gino und Giulio Bartali. Oft touren die Brüder mit Schulkameraden um die Hügel von Florenz und hinterlassen nichts als Staub, wo sie auch vorbeikommen. Wie eine Herde wilder toskanischer Pferde, so vergleicht es Bartali einmal als Erwachsener.
Ich fühlte mich wie eines dieser Fohlen, die hemmungslos mit ihrer Mähne im Wind rennen.
Der Unterschied zwischen den Bartalis und den anderen Kindern ist, dass sie deutlich mehr Talent haben. Und noch wichtiger, mehr Biss. Den braucht es, wenn die Lunge brennt und die Luft ausgeht, wenn die Beine krampfen und jeden Moment nachzugeben drohen. Ein Radrennen fährt man vor allem gegen den eigenen Körper. Und von der mentalen Stärke, die es dafür braucht, haben Gino und Giulio mehr als alle anderen Kinder. Manchmal, wenn sie auf ihren Rädern an Trainingsgruppen vorbeikommen, fahren sie sogar mit Halbprofis und Profis um die Wette. Und es gibt Tage, an denen gewinnen sie als Teenies gegen die Erwachsenen, obwohl sie nur auf alten Tourenrädern unterwegs sind und nicht auf den perfekt eingestellten Rennrädern ihrer Gegner. Das macht sie selbstbewusst. Sie werden eine Raddynastie gründen, da sind sich Gino und Giulio sicher. Bartali und Bartali, das erste Brüderpaar, das den Giro d'Italia und die Tour de France gewinnen wird. Jahrelang arbeiten die Brüder auf dieses Ziel hin und es läuft richtig gut. Sie gewinnen ein Rennen nach dem anderen in ihren Altersklassen. Und als junge Erwachsene gehören sie schon zu den vielversprechendsten Radfahrern des Landes. Bis.
Signore, signori, in wenigen Minuten erreichen wir Florenz.
Gino Bartali sitzt im Zug. Es ist der 14. Juni 1936. Bartali ist mittlerweile seit rund einem Jahr Profi. Er kommt gerade aus Turin, wo er ein Rennen fahren wollte. Doch es wurde abgesagt. Zu starker Regen. Schade für Bartali und auch schade für die Radwelt. Die hatte sich sehr auf den Auftritt ihres neuen Stars gefreut. Vor einer Woche hat Bartali den Giro d'Italia gewonnen. Mit nur 21 Jahren. Eine Sensation. Seither denkt er immer wieder an seinen Traum, dem er nun schon ein großes Stück näher gekommen ist. Dem Gewinn der größten Radrennen der Welt. Mal er, mal Giulio. Sein Bruder ist mit 19 noch Amateur. Doch sein Profidebüt ist nur eine Frage der Zeit. In Ginos Augen ist er der talentiertere Bartali. Florenz, angekommen. Bartali steigt aus und erkennt einen Freund am Bahnsteig. Seltsam. Er hatte nicht damit gerechnet, empfangen zu werden. Und der Freund sieht auch nicht aus, als würde er seinen Giro-Sieg mit ihm feiern wollen. Im Gegenteil. Als Bartali auf ihn zuläuft, blickt er in gequälte, mitleidige Augen. Irgendetwas stimmt nicht. Und Bartali ahnt, was es sein könnte.
Ist etwas mit Giulio passiert?
Wenige Minuten später ist Bartali auf dem Weg ins Krankenhaus. Giulio, 19 Jahre alt, hatte einen Unfall bei einem Rennen. Er ist bei vollem Tempo mit einem Auto kollidiert. Ob er jemals wieder auf einem Rad wird sitzen können, ist unklar. Dass er überhaupt bei Bewusstsein ist, als Gino im Krankenhaus ankommt, grenzt an ein Wunder. Solche Dinge passieren, sagt Giulio mit brüchiger Stimme. Er setzt ein schwaches Lächeln auf, doch seinen kritischen Zustand kann es nicht kaschieren. Giulio hat mehrere Bluttransfusionen bekommen. Auch Gino spendet Blut für seinen Bruder. Am nächsten Tag wird er operiert. Der Eingriff schlägt fehl. Als Giulio aufwacht, ist er zu schwach, um noch zu sprechen. Sein Bruder weicht ihm nicht mehr von der Seite, doch er kann nichts tun, als zu beten und seine Hand zu halten. 2 Tage nach dem Unfall stirbt Giulio. Giulios Tod ist ein Schock und eine Tragödie für die ganze Familie, aber vor allem für Gino. Er war es, der seinen jüngeren Bruder fürs Radfahren begeistert hat, der ihn zu immer neuen Höchstleistungen angetrieben hat, der seinen skeptischen Vater überzeugt hat, dass die Brüder Rennen fahren dürfen.
Verstehst du jetzt, warum ich Angst hatte?
Bartalis Vater versteckt nicht, dass er seinen älteren Sohn verantwortlich macht. Schuldgefühle zerfressen Gino. Er fällt vom größten Glücksgefühl nach dem Giro-Sieg in eine tiefe Depression. Er hat seinen Bruder und besten Freund verloren. Wegen des Sports, den er liebt. Er entscheidet, mit dem Radfahren aufzuhören. Bartali zieht sich zurück, trifft kaum noch Menschen und verbringt viel Zeit allein in einer Hütte am Meer. Das Einzige, was ihm in dieser Zeit Halt gibt, ist sein Glaube. Gino ist streng katholisch erzogen worden. Jetzt, nach Giulios Tod, ist er noch mehr als vorher davon überzeugt, sein Leben einer höheren Sache zu widmen, die größer ist als sportliche Siege und persönlicher Ruhm, größer als er selbst. Er widmet sich mit neuer Hingabe seinem katholischen Glauben. Er engagiert sich in der örtlichen Kirche, vor allem in der Jugendarbeit, wo ihm die Kinder an den Lippen hängen. Dadurch lernt er hochrangige Geistliche kennen, die für ihn schnell zu Freunden und Mentoren werden. Unter ihnen Elia Dalla Costa, der Erzbischof von Florenz, der später in seinem Leben noch eine große Rolle spielen wird. Allmählich lässt Ginos Trauer nach, auch wenn ihn seine Schuldgefühle bis zu seinem eigenen Tod nie loslassen werden. Er beginnt, sich mit seiner Zukunft auseinanderzusetzen. Nach mehreren Monaten entscheidet er, seine Karriere doch fortzusetzen, weil ihm immer mehr Menschen sagen, dass er auf dem Rad mehr Gutes bewirken kann, als Fabrikarbeiter in Turin oder als Tagelöhner in Florenz. Sie werden Recht behalten. Juli 1938. Gino Bartali tritt in die Pedale. Nicht mehr lange, dann ist er am Ziel. Endlich. Nach 28 Tagen. Bartali hat Blut gespuckt, Stürze erlitten, sich die Alpen und die Pyrenäen hochgekämpft. Nichts konnte ihn aufhalten. Hier, beim größten und wichtigsten Radrennen der Welt. Der Tour de France. Jetzt, nach 21 Etappen, 4.700 Kilometern und fast 150 Stunden auf dem Rad, hat er die legendärste Zieleinfahrt der Radwelt erreicht. Das Vélodrome Parc des Princes am Stadtrand von Paris. Als Sieger. Schon seit Tagen hatte sich abgezeichnet, dass Bartali die Tour 1938 gewinnen wird. Seit er die Konkurrenz in den Bergen deklassiert hatte. Mehr als 21 Minuten hatte er seinem Hauptkonkurrenten Félicien Verbecke auf der schwersten Alpenetappe von Digne-les-Bains nach Briançon abgenommen. Seither verwaltet der König der Berge, wie ihn die Presse jetzt nennt, seinen Vorsprung souverän. Jetzt, ein paar Tage später, jubeln ihm über 20.000 Zuschauer im Prinzenpark zu, als er die Ziellinie überquert. Geschafft. Als zweiter Italiener überhaupt gewinnt Gino Bartali die Tour de France. Es ist der größte Moment, den ein Radfahrer erleben kann. Doch vor ihm liegt noch eine Extra-Etappe, die nicht ganz einfach ist. Die Siegesrede. Hier können die Gewinner der Tour ihr Vermächtnis schärfen. Mitbestimmen, wie man sie und ihre großartige Leistung in Erinnerung behält. Als Bartali ans Mikrofon tritt, weiß er, was in Italien von ihm erwartet wird. Genauer, was seine Regierung von ihm erwartet. Ihm ist klar, dass er dem starken Mann in Italien danken muss, wenn er keine Schwierigkeiten bekommen will. Benito Mussolini.
Se noi oggi siamo decisi ad affrontare i rischi e i sacrifici di una guerra, che l'onore!
Seit 1922 regiert Il Duce, der Führer, Italien. Ein kleiner, runder Mann mit extremem Machthunger und großem Drang zu Gewalt. Er pflegt das Bild des aus tiefster Armut entstammenden Arbeiterkindes. Tatsächlich waren seine Eltern nicht ohne Einfluss. Mussolini hat Italien in eine faschistische Diktatur geführt, die am Ende für rund 1 Million Tote verantwortlich gemacht werden wird. Jetzt träumt er davon, ein neues römisches Reich zu errichten. Dafür braucht er ein starkes Militär. Doch in seinen Augen hat vor allem der Erste Weltkrieg gezeigt, die italienische Bevölkerung ist unsportlich und gebrechlich. Mussolini will das ändern. Deshalb gehört Sport zu den zentralen Bestandteilen seiner Ideologie. Der Duce macht Sportunterricht zu einem der wichtigsten Schulfächer, lässt staatliche Sportvereine gründen, in die viele Millionen Italienerinnen und Italiener eintreten. Er gibt sich, natürlich, auch selbst als großartiger Sportsmann. Am liebsten lässt er sich oberkörperfrei beim Reiten, Wandern oder Tennisspielen fotografieren. Und während er die Presse in den Bereichen Wirtschaft, Kultur oder Politik stark einschränkt, lässt er die Berichterstattung über italienische Athleten sogar ausbauen. Denn die Sportler gehören zu seinen wichtigsten Propagandawerkzeugen. Ihre Leistungen will er als Beweis für die Großartigkeit seines Regimes und die Überlegenheit der italienischen Rasse darstellen. Wer bei dieser Propagandashow nicht mitmacht, dem droht die Willkür eines Diktators, der einmal sagt:
Wir diskutieren nicht mit denen, die uns widersprechen. Wir zerstören sie.
Diesem skrupellosen Massenmörder soll Bartali jetzt huldigen, im größten Moment seiner Karriere. Doch er hat nichts für die Faschisten übrig. Alles, was sie tun, widerspricht seinem Glauben. Trotzdem muss er abwägen. Er weiß, dass es Konsequenzen haben wird, wenn er dem Führer nicht schmeichelt. Und dann beginnt Bartali zu sprechen. Im italienischen Radio, vor Millionen Landsleuten. Was er sagt, weiß heute keiner mehr. Die Aufnahmen sind verschwunden. Klar ist, der Duce ist nicht zufrieden. Vielleicht hat Bartali dieselbe vollkommen apolitische Rede gehalten, wie schon für das französische Radio, wo er statt Mussolini nur den Fans dankte. Einen Tag später jedenfalls besucht Bartali eine Messe und legt seinen Siegerpokal zu Füßen einer Statue der heiligen Madonna ab. Spätestens jetzt ist sein Bekenntnis klar. Für die Kirche und gegen den Atheisten Mussolini. Als er nach Italien zurückkehrt, erkennt Bartali sofort, dass er in Ungnade gefallen ist. Bartali ist jetzt der vielleicht bekannteste Mann in Italien nach Mussolini. Er ist ein nationaler Held. Geplant war, dass er vom Duce persönlich eine Medaille erhält, dazu eine große Parade. Doch die Feierlichkeiten werden abgesagt. In einer geheimen Order befiehlt Mussolinis Pressebüro Zeitungen und Radiostationen, die Berichterstattung über Gino Bartali auf das Nötigste zu reduzieren. Es ist der Anfang vom Ende seiner öffentlichen Karriere. Gleichzeitig ist es der Grundstein für Bartalis noch wichtigere Laufbahn. Als Lebensretter. Das war Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. Der zweite Teil der Geschichte von Gino Bartali ist schon online. Ihr könnt also direkt weiterhören. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt uns gern unter changemakers@sportschau.de. Ihr findet die E-Mail-Adresse auch in den Shownotes. Am Ende der Staffel gehen wir in einer Sonderfolge auf eure Fragen ein. Die Hauptquellen, die für die Recherche dieses Podcasts verwendet wurden, findet ihr in den Shownotes. An dieser Stelle noch ein Hinweis zu den Szenen und Dialogen, die ihr hören konntet. Diese entsprechen in der Regel den direkten Beschreibungen von beteiligten Personen. Wenn sich keine detaillierte Schilderung oder Aufnahme finden ließ, wurden die Situationen so authentisch wie möglich für euch nachgestellt. Changemakers ist eine Produktion des WDR für die ARD Sportschau. Und jetzt viel Spaß bei Teil 2.